Ich freue mich, den nächsten Redner ankündigen. Herr Dr. Altner, der genau sich mit der Thematik beschäftigt und dort auch forscht und anhand der Erforschung und der Studien mit Lehren, das ist der klassische gebende Beruf, wird er uns hoffentlich das eine oder andere zu sagen wissen. Dankeschön. Bitte.
Ja, ich komme aus Essen vom Lehrstuhl für Naturheilkunde und integrative Medizin und mache dort unter anderem Präventionsforschung. Und der Arbeitsbereich, zu dem ich da gehöre, verwendet auch den Begriff von der Mind-Body-Medizin. Der Tobi Esch ist ein ehemaliger Mitarbeiter vor vielen Jahren mal gewesen. Wir haben ja relativ viel Mind jetzt schon bewegt. Ich weiß nicht, können Sie noch? Noch Mind-Kapazität frei? Oder sollen wir ein bisschen Body anregen? Was haben Sie, halten Sie davon? Wir einmal kurz strecken, ein bisschen. Oh, wer will, kann auch aufstehen. Oh. Und dann vielleicht mal die Schultern bewegen. Wenn Sie wollen, holen Sie sich mal die Schultern hoch, atmen ein. Und wenn wir die Schultern gleich fallen lassen, machen wir das mit einem Ton. Vielleicht nochmal. Nochmal, weil es so schön ist. Wunderbar. Dann nehmen Sie wieder Platz. Und wer von Ihnen meditiert oder hat eine Form von Achtsamkeitspraxis für sich etabliert, so im Alltag? Das sind viele, das ist die Mehrzahl. Was mich wirklich interessiert an dem Thema Prävention und auch Mind-Body-Medizin sind Momente, um das Bild von Herrn Hüther zu nehmen von vorhin, wo wir aus der Fuge springen, wo sich ein Fenster öffnet vielleicht, wo ein Interesse wach ist und eine Frage entsteht und vielleicht auch eine Experimentierfreude sich zeigt, was anders wahrzunehmen, was anderes zu sehen, was anderes zu fühlen, vielleicht auch was anderes zu tun, als ich es gewohnt bin und als vielleicht auch als von mir erwartet wird. Und Kinder machen das dauernd. Kinder haben noch wenig an Vorgefertigtem, woran sie sich erinnern oder woran sie ihre Planung ausrichten. Und ich glaube, dass Achtsamkeit vielleicht unter anderem deswegen so interessant und so erfolgreich vielleicht auch ist, weil wir, wenn wir Achtsamkeit praktizieren und auch wenn wir versuchen, Achtsamkeitsmethoden zu vermitteln, an das anknüpfen können, was wir als Kinder kannten. Und wenn wir versuchen, Patienten Achtsamkeit zu vermitteln oder auch gucken, was mit Lehrern geschieht, wenn sie Achtsamkeit praktizieren, dann ist das möglicherweise erklärbar mit so einer Art Archäologie in eigener Sache. Das im Moment präsent sein ist etwas, was uns als Kinder am Anfang unseres Lebens wahrscheinlich einen Großteil der Zeit ausmacht. Ich möchte Sie auf eine kleine Erinnerungsreise einladen, um uns in diesem Thema Lehrer, Achtsamkeit, Qualität von Achtsamkeit bei Lehrern vielleicht aus eigener Erfahrung zu nähern. Wenn Sie wollen, machen Sie die Augen für einen Moment zu und öffnen die Schatztruhe Ihrer Erinnerungen, führen Ihren Fokus zurück in die Vergangenheit, vielleicht in die Kinderzeit und schauen, ob Ihnen eine Situation vors innere Auge kommt mit einem Lehrer oder einer Lehrerin oder einem Erzieher oder einer Erzieherin, eine professionell pädagogische Person. Schauen Sie, ob Sie eine Situation erinnern, wo Sie diese Person, dieser Lehrer oder diese Erzieherin in irgendeiner Weise berührt hat, in einer positiven Weise berührt hat, inspiriert hat, wahrgenommen hat. Bekräftigt hat. Irgendwas, was Sie als positiv erlebt haben. Und wenn Sie verschiedene solcher Situationen haben, entscheiden Sie sich für eine. Und wenn Sie keine haben, dann stellen Sie sich eine vor. Wie hätte das sein können? Und wenn Sie die im Fokus haben, dann gehen Sie in die Situation hinein, schauen, wer war beteiligt. Wie sah die Person aus? Um welches Thema ging es? Und was hat diese Person getan in Bezug auf sie, was ihnen so gut getan hat? Und wie hat sich das angefühlt? Wie haben Sie sich gefühlt in diesem Moment? Vielleicht gibt es eine Körpererinnerung, wie der Körper sich angefühlt hat. Und wenn Sie diese Körpererinnerung, dieses Gefühl präsent haben, dann können Sie, wenn Sie wollen, dieser Person irgendeine Geste des Danks zukommen lassen, sich bei dieser Person bedanken und dann langsam diese Erinnerungssequenz in den Hintergrund treten lassen. Das Gefühl noch präsent halten, aber die konkrete Situation in den Hintergrund treten lassen und langsam wieder hierher kommen, sich auf Ihrem Sitz hier spüren, die Kleidung auf der Haut wahrnehmen. Und dann diese Erinnerung abschließen, wieder in den Schatzkasten Ihrer Erinnerungen zurücklegen. Und dann die Augen öffnen, um hier wieder vor Ort zu sein. Wenn Sie ein Wort finden wollten, was die Qualität dieser Person, die Ihnen so gut getan hat, beschreiben sollte, was wäre das für ein Wort? Vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist mit der Akustik hier drin, wenn Sie laut sprechen, vielleicht hören wir es alle. Wie war die Person? Was hat die für eine Qualität gehabt, die Ihnen so gut getan hat? Begeisternd? Zugewandt? Spielerisch? Warmherzig? Offen? Präsent? Wertschätzend, freudig, Autorität, aha, direkt, gerecht, authentisch, humorvoll, wohlwollend, wie bitte? Liebevoll. Okay, lassen wir es da mal stehen und schauen mal, ob wir die Qualitäten, die Sie als so wohlwollend und fördernd und nährend erlebt haben, ob wir die wiederfinden in dem, was wir in dieser Untersuchung veranstaltet haben. Wir haben uns gefragt, auf Einladung von Heinrich Dauber und Elke Döring-Seipel, die mehrere Untersuchungen gemacht haben, die sitzen an der Uni Kassel im Zentrum für Lehrerbildung, Dauber ist inzwischen emeritiert, die haben sich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, was belastet Lehrer und was können Lehrer tun, damit die Belastungen möglichst gering sind. Und die haben mich dann eingeladen, bei der letzten Befragung, wo es um Ressourcen ging, mitzumachen. Und ich hatte eine kleine Gruppe von achtsamkeitspraktizierenden Lehrern, mithilfe von Sebastian Sauer, den wir vorhin schon auf Vera Kaltwassers Slide gesehen haben, hatten wir die identifiziert. Und die Studie von Dauber und Döring-Seipel hatte mit Hilfe der DBK Krankenkasse Lehrerinnen und Lehrer identifiziert, die im Jahr zuvor hohe Krankenkassenkosten erzeugt haben, die krank waren, behandelt wurden und die Krankenkasse musste zahlen und eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die nichts gekostet haben, die also möglicherweise gesund waren. Und dann hatten die, habe ich hier einen Pointer drauf? Nee, ne? Die dritte Gruppe G3, eine kleine Gruppe von Lehrern identifiziert, die ein gestaltpädagogisches Training hatten. Danke. Und G4 waren halt die achtsame Gruppe. Und die fünfte Gruppe waren Lehrerinnen und Lehrer, die eine Supervisionsausbildung oder Weiterbildung gemacht hatten. Also diese drei Gruppen, G3, 4 und 5, hatten zusätzlich zu ihrem Lehrerjob ein Interesse entwickelt und eine Weiterbildung gemacht. Sei es im Bereich Achtsamkeit, sei es im Bereich Gestalt oder Supervision. Und Diese fünf Gruppen haben wir dann traktiert mit verschiedenen Fragen. Und die Achtsamkeitsgruppe haben wir gefragt, welche Form von Achtsamkeit praktizierst du denn? Die meisten haben gesagt, ich mache Yoga. Die zweitkleinste Gruppe oder größte Gruppe hat gesagt Bodyscan, dann Kontemplation, Qigong, Zen, Vipassana, Dzogchen und andere. Das waren die Methoden, die die Lehrer für sich privat aus eigenem Interesse, aus Begeisterung vielleicht praktiziert haben. Und dann haben wir gefragt, warum machst du das? Was würden Sie sagen? Hauptmotiv? Warum mache ich sowas? Warum machen Sie das? Warum praktizieren Sie Achtsamkeit? Geht mir besser danach? Wohlbefinden? Selbstfürsorge? Weil es was bringt? Die meisten haben gesagt, aus spirituellen Gründen. Und dann haben wir Beziehung zu mir selber verbessert sich, ich komme besser klar mit Belastung. Und hier kommt erst die Gesundheit, um Gesundheit zu fördern, Entspannung, um meine Wahrnehmung zu intensivieren und ohne Ziel. Das waren gar nicht so viele, das waren dann vielleicht die Zen-Praktizierenden. Wir haben auch gefragt, wer von euch Achtsamkeitspraktizierende Lehrer trägt das denn in den Klassenraum? Also das, was Vera versucht, in die Klassen zu bringen. Ich habe gefragt, wie viel Prozent von euch, die das für sich selber praktizieren, machen das mit den Schülern? Was denken Sie? Pi mal Daumen, Schätzung? 3%? 3% sagt Tobi. Das war die Hälfte. Die Hälfte hat gesagt, wir machen das in der einen oder anderen Weise tatsächlich auch mit unseren Schülern. Das ist schön. Das ist, gibt Hoffnung. Und dann haben wir diese fünf Gruppen, wenn wir jetzt dieses Diagramm von der Elke kurz beschreiben oder erklären, diese fünf Gruppen nach dem Gesundheitsstatus befragt. Also hier haben wir die fünf Gruppen, das sind die gesunden Lehrer, die keine Kosten erzeugt haben, das sind die Kranken, das sind die Gestaltpädagogen, das sind unsere Achtsamen und das sind die Supervisionskolleginnen und Kollegen und die schönen bunten Säulen hier stehen blau für psychische Krankheit, grün für Depressivität, dann das dritte hier für Burnout, das violette für körperliche Erkrankung, das gelbe für Gesundheit allgemein und das rote für die Arbeitsfähigkeit. Und was man schön sieht, ohne ganz genau hinzuschauen, sind unsere drei Gruppen, die begeistert irgendwas anderes tun, als nur zu unterrichten. Die sind wesentlich gesünder. Also die haben im Bereich Gesundheit allgemein und Arbeitsfähigkeit sind die hier ganz vorne an. Auch deutlich mehr als unsere gesunde Gruppe hier drüben und natürlich viel mehr als die Kranken. Das ist logisch. Und unsere Achtsamen bewegen sich hier mittendrin zwischen Gestalt und Supervision. Da kann man nochmal einzelne Säulen identifizieren. Das müssen wir jetzt gar nicht unbedingt machen. Dann haben wir gefragt, das war das die Ursprungsfrage für diese Befragung dieser 1200 Lehrer, wie geht ihr denn um, wenn es eng wird? Wie geht ihr mit Belastungen um? Haben wir wieder die gleiche Reihung hier von gesunden, kranken, Gestaltpädagogen, Achtsamen und Supervisionsweitergebildeten. Und hier oben haben wir wieder von links nach rechts. Ich versuche das Problem zu lösen. Ich reflektiere über das Problem, die grüne Säule, ich suche mir soziale Unterstützung, die dritte Säule, ich mache Weiterbildung, die violette Säule, dann ein Summenwert, diese gelbe, ich versuche aktiv mit dem Problem umzugehen und dann unterm Strich eher die passiven Strategien, ich resigniere, ich verschiebe das oder lenke mich mit was ab, ich nehme Alkohol oder Medikamente und das letzte dann nochmal ein Summenwert für diese passiven Coping-Strategien. Und da sehen wir auch wieder schön, unsere Achtsamen befinden sich da in guter Gesellschaft mit den Gestaltpädagogen und den Supervisoren. Interessant finde ich die rote Säule, da sind die Achtsamen auf der Resignation relativ weit oben. Könnte man sich fragen, warum, wie kommt das, warum resignieren die? Hat jemand eine Idee? Akzeptanz, möglicherweise ist Resignation und Akzeptanz da nicht klar zu trennen. Was ich mir auch vorstellen könnte, Es gibt die Idee von den hochsensiblen Menschen, also die relativ, weil sie so offen sind von ihren Kanälen, relativ schnell be- und vielleicht sogar überlastet sind, dass das möglicherweise auch ein Grund sein könnte, dass wir, die wir uns zur Achtsamkeit hingezogen fühlen, vielleicht eher offene Kanäle haben, könnte man nochmal vertieft nachschauen. Und jetzt wird es richtig interessant. Ich meine, die Gesundheit und Coping ist relativ zu erwarten gewesen. Die Frage war auch, unterrichtet ihr anders, wenn ihr Achtsamkeit praktiziert oder wenn ihr Supervisionsfähigkeiten habt oder gestaltpädagogisch euch weitergebildet habt? Und da gab es ein paar Kategorien, in denen wir das abgefragt haben. Also wir haben versucht rauszukriegen, ist der Unterricht eher fokussiert auf Curriculum und Stoff oder auf Beziehung und Schüler ausgerichtet? Nicht, dass der Stoff da keine Rolle spielt, aber der Beziehungsaspekt würde da eher im Vordergrund stehen. Unterrichtet man in einem eher eindimensionalen Stil, Frontalunterricht, immer Frontalunterricht oder immer Gruppenarbeit versus gemischte Stile? Wie steht es mit dem Thema Begeisterung wieder, emotionales Engagement versus einfach den Lehrplan abarbeiten, Flexibilität versus Struktur oder und die letzte Frage, fühlst du dich oft gestört im Unterricht, deinen Plan umzusetzen und wie zu erwarten? Hier vielleicht nochmal zwei Bilder, die das darstellen sollen, also eher der wilde Stil versus der schläfrige. Wie zu erwarten, sind unsere Achtsamen da wieder in guter Gesellschaft mit den Gestaltpädagogen und den Supervisoren. Ich sage nochmal, wofür die Säulen stehen. Also die blaue, Studenten- oder Schülerzentriert, grün, Lernen, was auch selbst geführt ist, emotional, motivationaler Ansatz wäre die dritte Säule. Fokussierung auf den Inhalt oder das Curriculum, flexibles Unterrichten und die rote, da ging es um die Störanfälligkeit. Das sind unsere Achtsamen wieder relativ weit oben, was diese Störanfälligkeit angeht. Aber Konzentrierung spielt eine sehr geringe oder gar keine Rolle, verglichen mit den Kranken und auch verglichen mit den Gesunden. Und im Fokus steht vor allen Dingen der emotionale Ansatz, die Beziehung und vielleicht auch wirklich dieses Thema Begeisterung. Am flexibelsten sind unsere Achtsamen, wenn wir versuchen, die auch nochmal zu vergleichen. Also die Flexibilität ist bei der achtsamen Subgruppe hier die höchste. An dem Punkt kann man vielleicht nochmal zurückblenden an Ihre Erinnerungssituation von eben. Also die Qualitäten, die Sie eben genannt haben, die Sie so berührt haben in Kindertagen, sind vielleicht was wir hier mit kalter Wissenschaft versucht haben oder was uns gelungen ist, mit den Mitteln der kalten Wissenschaft abzubilden oder einzufangen, wenn es um emotionalen Zugang und Schülerorientierung geht. Wer Achtsamkeit praktiziert als Lehrer, scheint da irgendwie eine Affinität zuzuhaben oder Fähigkeiten entwickelt zu haben, aber halt auch nicht nur die Achtsamen. Und das finde ich interessant und bringt mich eigentlich zu der Frage, was kann man denn tun? Oder wie kann man diese Begeisterung für irgendetwas fördern oder wecken? Achtsamkeit, so wie wir es verstehen, wie sich es auch als eine Fuge nach Gerald Hüthers Idee ja, eigentlich schon als eine Struktur jetzt entwickelt hat. Und wir verwenden diesen Begriff ja sehr solide inzwischen. Was ist das eigentlich, Achtsamkeit? Muss das Meditation sein? Kann das auch was anderes sein? Und wie kann es gelingen, in Aus- und Weiterbildungskurricula angeboten, dieses Fenster immer wieder zu öffnen oder einzuladen, dass das aufgehen kann. Wir haben vor 2 Wochen begonnen, bei uns am Lehrstuhl für Medizinstudenten ein Seminar anzubieten, wo es um, da geht es um, das heißt Mind-Body-Skill-Training, das klingt erstmal relativ neutral, ist ein gutes Wort, klingt relativ neutral. Es geht aber wirklich auch um dieses, ähnlich wie der Tobias das eben beschrieben hat, um das Erleben, um das Reingehen in Haltungen und Ausprobieren von Dingen. Mit Lehrern mache ich das seit, glaube ich, 10 Jahren im Blog-Seminar. Also wir brauchen Leute wie den Tobi und wie die Vera und wie mich vielleicht, die immer wieder da reingehen und es schaffen, das Paradox hinzukriegen, im Curriculum, also in einer festen Struktur, das Fragen und das Staunen und das Bezogensein einzuladen. Die Veranstaltung hier ist da ein schöner Beitrag und ich glaube, dass wir die Unterstützung voneinander, die sich vor allen Dingen in den Pausen ergibt, nutzen sollten, um das weiterzuführen. Herzlichen Dank.